Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Ich bin Ellen Hering und gleich geht es bei uns um die Wahlen in Argentinien am kommenden Sonntag. Ein Linksruck steht bevor und die Rückkehr einer schillernden Ex-Präsidentin. Aber vorher wollen wir noch mal aus aktuellem Anlass ins Nachbarland Chile hören. So klingt es zurzeit dort auf den Straßen. Chile ist aufgewacht. Das singen hier tausende Demonstranten. Und diese Klänge dürften natürlich auch den Wahlkampf in Argentinien befeuern, denn die soziale Situation ist dort ebenfalls ausgesprochen explosiv. Seit Freitag vergangener Woche herrscht in Chile Ausnahmezustand und eigentlich ging es nur um eine relativ moderate Erhöhung der Fahrpreise, aber inzwischen geht es um viel, viel mehr.
Die Proteste gehen weiter. Hier geht es um all die Themen, die wir seit langem reklamieren. Die hohen Studiengebühren, der schlechte und ungleiche Zugang zu Bildung und Gesundheit, die niedrigen Renten und Pensionen.
Chile hat mit einem konsequent wirtschaftsliberalen Kurs im letzten Jahrzehnt hohe Wachstumsraten erzielt, aber die soziale Ungleichheit hat nicht abgenommen, sondern im Gegenteil, sie ist sogar noch gewachsen. Die Privatisierung praktisch aller Sektoren, also zum Beispiel Gesundheit, Bildung, Renten, schließt weite Teile der Bevölkerung von einer Versorgung aus. Chiles konservativer Präsident Sebastián Piñera hat jetzt in einer Art Panikreaktion unter anderem 20% höhere Mindestlöhne und Renten versprochen und sich auch auf eine etwas devote und nicht ganz glaubwürdige Art und Weise bei seinem Volk entschuldigt.
Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas.
Es nützt jetzt nichts mehr. Vor allem junge Chilenen sind trotz hoher Polizei- und Militärpräsenz auf der Straße und sie haben im Gegensatz zu vielen Älteren keine Angst. Das ist ein wichtiger Faktor in Südamerika, denn die jungen Menschen in Chile, aber auch in Argentinien, die kennen die Militärdiktaturen nur noch aus Erzählungen. In Chile gehen heute die Proteste offenbar weiter, während in Argentinien am Sonntag mit dem Wahlzettel über die neoliberale Wirtschaftspolitik von Mauricio Macri abgestimmt wird. Es sieht nicht gut für ihn aus und die Rebellion in Chile kommt für Macri zur Unzeit. Bereits in den Vorwahlen hat der bekennende Neoliberale und Konservative eine krachende Niederlage eingesteckt. Sein Wirtschaftskurs war komplett erfolglos, kann man sagen. Er hat das krisengeplagte Argentinien sogar in eine weitere Rezession geschickt. Im Wahlkampf gibt sich Macri immer noch siegesgewiss, jedenfalls vor seinen Anhängern. Anne Herberg war für uns unterwegs.
Hier glauben sie noch an ihn. In Barrancas de Belgrano, einem traditionellen Viertel der wohlhabenden Mittelschicht im Norden von Buenos Aires. Mit seinen alten Herrenhäusern, edlen Wohntürmen und dem hübschen Park mit griechischen Statuen. Sí se puede. Ja, wir schaffen das, rufen sie. Etwa 5000 sind gekommen. Die meisten haben die 50 bereits überschritten. Sie schwenken kleine hellblau-weiße Argentinien-Fähnchen und halten gelbe Tücher in die Luft. Ich wähle Macri, steht darauf.
Wir sind hier, um die Regierung zu verteidigen, damit diese Bande von Korrupten nicht zurückkommt, die vorher regiert hat.
Wir alle hoffen, dass Macri gewinnt. Wir wollen nicht wie Venezuela werden. Wir wollen wieder die Kornkammer der Welt sein.
Es ist ein Heimspiel für den Präsidenten. In aufgekrempeltem Hemd, Steppweste und Jeans winkt Mauricio Macri in die Menge. Kameradrohnen kreisen über der Szenerie. Macri braucht diese Bilder. Denn eigentlich glaubt in Argentinien gerade kaum noch einer daran, dass er Chancen auf eine zweite Amtszeit hat. Bei den Vorwahlen, eine Art Generalprobe für den Urnengang Ende Oktober, hat er haushoch verloren gegen seinen Herausforderer aus dem peronistischen Lager. Nun versucht Macri zu retten, was zu retten ist. Mit der Sí se puede Rally. Er reist durchs Land, schwenkt Fähnchen, reckt die Faust, küsst sogar Füße.
Sí, Ich weiß, dass die letzten anderthalb Jahre sehr schwierig waren und dass ihr, die Mittelschicht, die größten Anstrengungen unternommen habt. Ihr wart wütend, zu Recht. Aber ich habe euch gehört, ich habe Notiz genommen.
Dazu muss man wissen, der steinreiche Unternehmer Macri war 2015 als Hoffnungsträger angetreten. Nachdem Autarkiekurs der linken Kirchner Regierung die Argentiniens Wirtschaft immer mehr abschottete und das Budget überzog, versprach er nichts weniger als einen Epochenwechsel. Mit marktliberalen Reformen wollte er das Land von Inflation und Armut befreien, den Weg zu Wohlstand und Wachstum ebnen. Zuerst jedoch musste gespart werden. Die Märkte jubelten und die Argentinier schnallten den Gürtel enger.
Ich möchte euch sagen, dass der Aufwand nicht umsonst war, weil wir damit begonnen haben, die Probleme der letzten 70 Jahre zu lösen. Jetzt kommt das Wachstum, die Arbeit und die Erleichterung, die wir alle so dringend am Monatsende in unseren Taschen brauchen.
Macris Problem ist, die versprochene Besserung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, um Argentinien steht es heute schlechter als vor 4 Jahren. Und das, obwohl der internationale Währungsfonds Macri mit 57 Milliarden US-Dollar unter die Arme gegriffen hat. Bei den Argentiniern allerdings weckt das böse Erinnerungen an 2001, den letzten großen Staatsbankrott. Sie wurden zum Symbol für diese Zeit. Nun werden es wieder mehr. Die Cartoneros, die mit ihren meterhoch beladenen, scheppernden Handkarren durch Buenos Aires ziehen und Müll sammeln. Wie Ani Rodriguez.
Brot zum Beispiel. Das Kilo kostet heute 100 Pesos. Zucker 54 Pesos. Ja gut, sie haben die Straße hier breiter gemacht und eine Schnellbuslinie gebaut. Alles schön und gut, aber fürs Essen reicht es nicht mehr. Ohne Essen, was sollen wir da tun? Etwa Asphalt essen?
Ani Rodriguez zieht sich am Rand einer Mülltonne hoch, schwingt die Beine über und lässt sich hinabsinken in den stinkenden Abfall. Eine schmale Frau mit harten Zügen. Sie fischt Dosen, Karton und Altpapier heraus und ab und an auch mal eine aufgeweichte Teigtasche, eine Empanada oder eine halbleere Colaflasche. Zwischen 6 bis 20 Peso bekommt sie beim Recyclinghof, je nach Material. Das sind weniger als 30 Eurocent pro Kilo. Zum Vergleich, ein Kilo Brot kostet umgerechnet 1,50 Euro. Morgen können es auch 1,60 Euro sein, denn die Preise klettern fast täglich nach oben. Und das hat, wie fast alles in Argentinien, mit dem US-Dollar zu tun. Beziehungsweise damit, dass der Peso immer weniger wert ist.
Der Dollar raubt uns den Schlaf, den Appetit und die Freude am Leben. Denn er beeinflusst hier alles. Steigt der Dollar, steigt der Preis für Weizen, für Benzin, für Gas und Strom, für alles. Wie eine Kette. Früher konnten wir mit 500 Pesos 2-3 Tage gut leben. Heute reicht es nicht mal für einen Eintopf. Macri versteht das nicht. Er war sein Leben lang reich. Das ist der Unterschied.
Con el señor Macri no se puede comer. Macri fue toda la vida rico. Esa es la diferencia que hay.
So geht es heute fast 4 der 44 Millionen in Argentinien, einem Land, das Nahrung für 400 Millionen Menschen produziert. Gerade musste der Kongress den Lebensmittelnotstand ausrufen. Das erklärt schon viel über Macris Wahldebakel und über das erstaunliche Comeback einer Frau, mit deren politischem Projekt er eigentlich ein für alle Mal aufräumen wollte. Nun ist sie wieder da, Cristina Fernández de Kirchner. Argentiniens Ex-Präsidentin winkt ins vollbesetzte Auditorium der Universität von La Matanza. Auch sie tourt durchs Land mit ihren Memoiren. Und das hier ist ihr Heimspiel. La Matanza liegt im dicht besiedelten Vorstadtgürtel von Buenos Aires, Kernland des Peronismus, jener bedeutenden politischen Bewegung Argentiniens, die auf den Volkstribun Juan Domingo Perón zurückgeht. Begründer des ersten Wohlfahrtsstaates in Argentinien in den 1940er und 50er Jahren. Andere nennen ihn einen autoritären Populisten. Der Saal platzt aus allen Nähten. Draußen übertragen Großleinwände, Fahnen wehen, Fanartikel werden verkauft. Mehr als 10.000 sind gekommen, um Cristina zu sehen.
Sie hat uns viel gegeben. Wir hoffen, dass sie zurückkommt. Sie war das Beste, was unserem Land passiert ist.
Cristina lächelt, legt die Hand aufs Herz, dann streicht sie sich sorgfältig ihre rot-braune Wellenpracht zurück. Sinceramente heißt ihr gerade erschienenes Buch, auf Deutsch ehrlich gesagt. Ein sehr subjektiver Rückblick auf ihre Regierungsjahre, als in ganz Südamerika linke Regierungen das Kommando übernahmen, den ökonomischen Rezepten aus Washington trotzig den Rücken kehrten und Milliarden in Sozialprogramme steckten. In Kirchners Augen eine gewonnene Dekade. Ihre Gegner sprechen dagegen vom verlorenen populistischen Jahrzehnt. Gegen Kirchner laufen derzeit 13 Korruptionsverfahren. Doch auch darüber gibt es geteilte Ansichten. Schließlich hat Argentiniens Justiz ebenfalls ein Glaubwürdigkeitsproblem.
Es waren 12 Jahre mit großen Fortschritten und Veränderungen und natürlich auch mit Problemen. Nur Tote haben keine Probleme. Aber die Probleme, die es gab, wurden multipliziert. Und dazu kamen neue, solche, die wir eigentlich glaubten, überwunden zu haben. Und ich persönlich muss sagen, Staatsverschuldung und Hunger, das sind Probleme, die ich nicht tolerieren und nicht ertragen kann.
Natürlich ist das Buch nur ein Alibi. Cristina ist im Wahlkampf. Nur nicht so, wie die meisten es erwartet hätten. Im Mai überraschte die Ex-Präsidentin mit der Ankündigung, nur als Vize kandidieren zu wollen. Als Stellvertreterin an der Seite eines langjährigen Weggefährten, Alberto Fernández. Er war Kabinettschef ihres Ehemannes und Vorgängers im Amt, dem inzwischen verstorbenen Nestor Kirchner. Mit Cristina hatte sich Fernández später allerdings überworfen, wie andere Peronisten auch. Doch das ist Vergangenheit. Die einst zersplitterte Opposition hat sich geeint. Zur Frente de Todos, eine Koalition all derjenigen, die gegen Macri sind.
Ich frage, was sollen wir noch tun, um zu zeigen, dass wir bereit sind, eine andere Geschichte zu schreiben? Ich erinnere mich noch an die Zeitungsartikel. Wenn Cristina es nicht wird, dann niemand. Glaubt ihr wirklich, dass sich alles nur darum dreht, dass ich Präsidentschaftskandidatin werde? Wie kleinlich wäre das von Cristina gewesen? Wie kleinlich?
Es war ein politischer Schachzug, mit dem Macri nicht gerechnet hatte und der ihm den Wind aus den Segeln nahm. Schließlich hatte er seine Kampagne und im Grunde seine gesamte Präsidentschaft auf eine Polarisierung mit der Vorgängerin gestützt, sagt Juan Gabriel Tocatlian. Er ist Soziologe und Leiter der Fakultät für internationale Beziehungen an der Universität Torquato di Tella.
In Situationen limites o ante situaciones de virajes estratégicos.
In Schlüsselmomenten ist es wichtig, die Koalition zu erweitern. Und es gibt Politiker, die das verstehen und andere, die sich irren. Cristina Fernández hat es verstanden, indem sie einen Schritt zur Seite getreten ist für jemanden, der ihr vertraut ist, der sie aber auch kritisiert und sich mit ihr überworfen hatte. Eine Figur der Mitte, die in der Lage war, die zersplitterte Opposition zu einen, der von den Linken und den sozialen Bewegungen akzeptiert wurde, aber auch vom konservativen Lager. Cristina Fernández de Kirchner hat erkannt, allein bin ich zu schwach. Mit anderen zusammen bin ich ein Trumpf.
Sola soy débil, con otros soy mucho.
Die Märkte überzeugte dieser Schachzug allerdings weit weniger als die argentinischen Wähler. Die Linkspopulistin gilt als Investorenschreck. Während ihrer Regierungszeit ging Kirchner auf Konfrontation mit den Finanzmärkten und führte Kapital- und Devisenkontrollen ein. Am Tag nach Macris Wahldebakel brach an Argentiniens Börse die nackte Panik aus.
El dólar fuera de control y la economía paralizada. ¿Cómo siguen los precios hasta diciembre?
Innerhalb von Stunden ratterten die Kurse in den Keller. Die Landeswährung Peso brach um mehr als ein Viertel ein, argentinische Anleihen kollabierten und die Zinssätze, die Argentinien für neue Schulden zahlen muss, schossen in die Höhe. Alles wegen Cristina, erklärte ein angesäuerter Mauricio Macri am selben Abend auf einer Pressekonferenz. Carlos Aranzet schüttelt den Kopf. Märkte haben keine Ideologie, sagt er. Aranzet, 61, braun gebrannt, volles Haar, ist Market Maker, Wertpapierhändler.
Es claramente exagerado, ¿no? Was nach den Vorwahlen passiert ist, war eine übertriebene Reaktion. Sie zeugte von der Hysterie in einem Land, dessen Wirtschaft seit über 50 Jahren hin und her pendelt und das kein Vertrauen in seine Währung hat. Deswegen flüchten sich die Menschen in den US-Dollar. Was der Absturz deutlich gemacht hat, ist die Schwäche unseres ganzen Finanzsystems.
Dabei ist mit Mauricio Macri 2015 ein Freund der Wall Street in Argentiniens rosafarbenen Präsidentenpalast eingezogen. Er schaffte alle Kapitalkontrollen ab, riss Kirchners protektionistische Schranken ein, zahlte die von ihr als Geierfonds beschimpften Hedgefonds aus, gab den Wechselkurs des Peso frei und nahm im Rekordtempo neue Schulden auf. Die Märkte jubelten. Argentinien wurde zum neuen Superstar des Südens gekürt. Frisches Kapital strömte ins Land, denn die argentinische Zentralbank vergab hohe Zinsen, im Gegensatz zum Rest der Welt.
Es war also sehr verlockend, sich im Ausland für einen niedrigen Zinssatz Dollar zu leihen und sie kurzfristig aber mit hohem Gewinn in Argentinien-Anleihen anzulegen. Wir reden von einem Profit von 40-50%. Argentinien ist ein sehr interessantes Land, um Geschäfte zu machen.
Für Leute wie Ahanset, die am Finanzmarkt operieren und spekulieren. Der versprochene Investitionsregen blieb dagegen aus. Und dann kam auch noch der sogenannte Sudden Stop. Als in den USA die Zinsen steigen, der Handelsstreit mit China die Weltwirtschaft lähmt und Anleger ihr Geld aus den Schwellenländern abziehen, gerät der neue Superstar des Südens ins Strudeln. Zusätzlich lässt eine Dürre auch noch Argentiniens Agrarexporte einbrechen. Was folgt, ist Macris Canossa-Gang zum Internationalen Währungsfonds. Der sagt dem Land ganze 57 Milliarden US-Dollar zu. Es ist der größte IWF-Kredit aller Zeiten. Über 60% seines ganzen Kapitals. Ein Fehler, glauben heute nicht nur Kritiker wie Tokat Lian.
Maßgeblich war meines Erachtens ein geopolitisches Interesse vor allem der USA. Unter der Regierung Trump ist Washington zu einer Art neuen Monroe-Doktrin geschwenkt. Amerika den Amerikanern mit klarem Interesse, Chinas Einfluss in der Region zurückzudrängen. Ich glaube, das ging schief. Dazu kommt natürlich auch das Interesse des IWF, der erneut versucht hat, ein orthodoxes Rezept durchzusetzen, das schon in der Vergangenheit nicht funktioniert hat.
Wo bitte ist das ganze Geld? Fragt Christina Kirchner bei ihrem Auftritt in La Matanza. Alberto Fernandez. Wer ist dieser Mann, der die Kirchner-Ära erst begleitet hat und sie dann kritisierte? Die Medien scheut er nicht, auch wenn jedes Interview mit der gleichen Frage beginnt, wie hier im Juni in America TV. Wer hat die Fäden in der Hand, will der Journalist wissen. Wer garantiert, dass am Schluss nicht doch wieder Christina das Zepter übernimmt?
Ich garantiere.
Ich garantiere das. Und meine Geschichte. Ehrlich gesagt, ich verstehe euch nicht ganz. Als ich die Regierung von Christina kritisiert habe und auf Distanz gegangen bin, hieß es, wie mutig, wie standfest von Alberto Fernandez. Und jetzt, so scheint es, habe ich mich in eine Marionette verwandelt?
Er gilt er als Strippenzieher. Alberto Fernandez, 60 Jahre, markanter Schnauzer, Jurist und Dozent an der Universität von Buenos Aires. Ein Pragmatiker, kein Mann der Extreme, glaubt der Soziologe Juan Gabriel Tokat Lian.
Es un hombre que uno identificaría más en el centro que en la izquierda.
Er ist ein Mann, den ich mehr in der Mitte verorten würde als im linken Lager. Ein Mann, der großes politisches Geschick bewiesen hat innerhalb des Peronismus, der ja eine ideologisch sehr heterogene Bewegung ist. Er versteht internationale Dynamiken und weiß, dass die derzeitigen Konditionen für Argentinien alles andere als günstig sind. Für mich ist er ein Mann, der sehr viel mehr den Konsens und den Ausgleich sucht als die Konfrontation.
Es un hombre que busca mucho más el compromiso que la confrontación.
Fernandes Mantra ist das vom großen nationalen Dialog mit sozialen Bewegungen, Industrie, Agrarsektor und Gewerkschaften. Gleichzeitig haben er und die ihm nahestehenden Ökonomen versöhnliche Signale an die Märkte ausgesendet. Sie wissen, Ein erneuter Default, ein erneuter Zahlungsausfall käme Argentinien teuer zu stehen. Die große Frage ist allerdings, zu wie viel Konsens sind die einzelnen Lager in der Frente de Todos bereit, im Fall, dass aus dem Wahlbündnis tatsächlich eine Regierungskoalition wird. Schon jetzt ist klar, seine Schulden, sowohl mit dem Internationalen Währungsfonds als auch mit privaten Gläubigern, wird Argentinien nicht wie vorgesehen zurückzahlen können und stattdessen neu verhandeln müssen.
Und dann nos dicen que cada 10 años tropieza con la misma piedra. Las piedras son ellos.
Sie sagen uns, dass wir immer wieder über denselben Stein stolpern, aber sie sind der Stein, der uns stolpern lässt.
Ich espero, Argentinos y Argentinas.
Politik ist mehr als durch Coaching erlernte Diskurse. Politik bedeutet, die Menschen nicht anzulügen und Verantwortung zu übernehmen.
Alberto Fernandez mit einer Botschaft an die Macri-Regierung. Es ist der 17. Oktober, 10 Tage vor der Wahl. Es ist der Tag, an dem vor fast 75 Jahren der Mythos des Peronismus als politische Bewegung begründet wurde, die sich soziale Gerechtigkeit als die Fahnen geschrieben hat. Seitdem gab es linken und rechten Peronismus, nationalistischen und liberalen. Die einen sagen, er ist die Lösung, andere halten ihn für den Untergang des Landes. Doch ohne Peronismus, wie auch immer er aussieht, ging es nie in Argentinien. Und das ist wahrscheinlich auch der größte Trumpf im Ärmel von Alberto Fernandez.
Anne Herberg war das über den Wahlkampf und die schwierige Situation in Argentinien, die derzeit auch von den Protesten in Chile natürlich beeinflusst wird. Danke, dass Sie dabei waren und mit Interesse zugehört haben. Ich bin Ellen Hering. Tschüss, bis zum nächsten Mal.